Liebe Gemeinde, heute Morgen starten wir zu einer neuen Reise. Man könnte auch sagen, wir beginnen ein neues Abenteuer. Wir fangen an mit einer neuen Predigtreihe und werden uns einem Buch aus der Bibel neu zuwenden, das wir in den nächsten Wochen und Monaten Schritt für Schritt miteinander studieren wollen. Wer sich mit diesem Dokument gründlich befasst, den wird es nicht kalt lassen. Wir werden eintauchen in eine faszinierende ferne Welt, bis hin nach Babylonien, ins Zweistromland, am Euphrat und Tigris. Wir werden Weltherrschern über die Schulter schauen. Wir werden einige junge Leute dabei beobachten, wie sie mitten in einem totalitären Staat leben und sich trotzdem nicht verbiegen lassen. Wir werden nachprüfen, wie sich Vorhersagen Gottes präzise erfüllen, mitten in der politischen Geschichte. Und wir werden weitere Prophetien kennenlernen, die noch ausstehen und die sogar für unsere Zukunft noch Bedeutung bekommen. Und wir werden dabei immer wieder auch auf Strukturen und auf Gesetzmäßigkeiten stoßen, die 1:1 aus dem Jahr 2007 abgeschrieben sein können. Paulus hat über das Alte Testament mal gesagt, in Römer 15, Vers 4, was zuvor geschrieben ist, also im AT, Alten Testament, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Es ist uns zur Lehre geschrieben, das Alte Testament, sagt Paulus. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 6, da berichtet er einmal, wie Gott mit seinem Volk in der Wüste erzieherisch umging, und Paulus sagt dann wieder, das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Für uns, sagt Paulus. Also auch für uns das Buch Daniel von Gott gegeben. Für uns als Gemeinde Jesu Christi. Und wenn wir jetzt verstehen wollen, warum hat Gott uns dieses Buch gegeben? Was will Gott uns damit sagen? Dann müssen wir zunächst so nahe wie möglich herangehen an die Zeit, in der dieses Buch entstanden ist. Und an die dramatischen Ereignisse, von denen es uns berichtet. Und ich will das schon vorab sagen, unser Buch gehört zu jenen Schriften des Alten Testaments, die von der Bibelkritik mit besonderer Härte bekämpft werden, bis heute, das Buch Daniel. Man hat immer wieder behauptet, das seien keine zuverlässigen Berichte. Hier im Buch Daniel wären Fälscher am Werk gewesen. Und wir werden noch sehen, es ist verständlich, dass die Bibelkritik dieses Buch so bekämpft. Denn wenn das, was hier steht, sich wirklich so zugetragen hat, dann würde es dem ganzen System der Bibelkritik den Boden unter den Füßen wegreißen. Die Bibelkritik sagte, es kann keine echte Offenbarung geben. Es kann zum Beispiel auch keine echte Prophetie geben von Ereignissen, die erst Jahrhunderte oder Jahrzehnte später passieren werden. Aber dieses Buch, das enthält große Prophezeiungen und die sich zum Teil schon so präzise erfüllt haben, dass darin geradezu ein Beweis für die Göttlichkeit der Bibel zu finden wäre. Es sei denn, man könnte eben nachweisen, dass es sich nicht um echte Vorhersagen gehandelt hat, sondern nur um nachträgliche Fälschungen aus späteren Zeiten. Also wenn ich jetzt am Donnerstag gesagt hätte, bei der Handball-WM siegt Deutschland am Samstag gegen Frankreich mit 29 zu 26 Toren, dann wäre das eine echte Vorhersage gewesen. Die konnte gestern jeder überprüfen. Gestern am Samstag fand das Spiel dann statt. Wenn ich aber nun heute nachträglich meinen Bericht zurückdatieren würde, nach dem Motto, ich habe am Donnerstag schon gewusst, dass Deutschland gegen Frankreich 29 zu 26 gewinnen wird, dann wäre das eine glatte Fälschung. Dann hätte ich etwas als Vorhersage ausgegeben, was ich erst nachträglich gesagt habe. Und genau das wollen manche dem Buch Daniel unterstellen. Gefälschte Prophezeiungen. Dafür hat man dann ein vornehmes theologisches Wort, Vaticinia ex eventu, aber das ist im Grunde genommen nur ein anderer Ausdruck für Fälschung. Darum wird es wichtig sein, dass wir genau hinsehen und dass wir dieses Dokument gründlich studieren und uns dabei auch mit den kritischen Rückfragen auseinandersetzen, die dem Buch Daniel gegenüber immer wieder erhoben werden, und dass wir dann auch sehen, was die Bibel selbst dazu sagt. Schon der erste Satz hier deutet ja an, dass es in diesem Dokument um knallharte Geschichte geht. Es geht nicht um erbauliche Fantasie. Es geht auch nicht um fromm verpackte Unterhaltung, obwohl das Ganze sehr spannend zu lesen ist. Sondern es geht zunächst um jene Geschichte, die unsere Kinder in der Schule lernen oder auch nicht lernen. Es geht um Jahreszahlen, es geht um Könige, um militärische Schlachten und um politische Machtkämpfe. Und plötzlich geht es dann auch um uns. Wenn Babel zuschlägt, ist das Thema heute Morgen, wenn Babel zuschlägt. Und Babylon steht hier zunächst für die Weltmacht der Babylonier, 600 vor Christus etwa. Aber Babel ist darüber hinaus schon in der Bibel zum Symbol geworden. Zum Symbol für ein totalitäres System. Zum Symbol für einen diktatorischen Staat, der auch von den Leuten Gottes Anpassung, Gehorsam und Unterwerfung fordert. Was also war passiert um 600? Sie haben den Text vor sich. Wir werden heute nicht dieses ganze erste Kapitel schaffen, das sei zu Ihrer Beruhigung schon vorab gesagt, aber wir wollen uns in die ersten Verse hineinbegeben. Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er, nämlich Nebukadnezar, ins Land Shinar bringen, sein alter Name für Babel, Shinar, in den Tempel seines Gottes. Und er tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Diese Angabe ist so präzise, gerade dieser erste Vers, dass man genau den Zeitpunkt benennen kann, zu dem die Ereignisse geschehen. Es handelt sich exakt um das Jahr 605 vor Christus. Dieses Jahr bringt, wie wir auch aus anderen Quellen wissen, die große Wende für die Machtverhältnisse im Nahen Osten. Im Mai, Juni 605 besiegt Nebukadnezar, damals noch Kronprinz von Babylonien, die Supermacht Ägypten, in der großen Schlacht bei Karkemisch. Und schon in den Jahren zuvor hatte Babylon Machtansprüche angemeldet. Schon in den Jahren zuvor hatte Babylon sich als Global Player in Szene gesetzt. Erst war man 625 vor Christus von den Assyrern abgefallen. Das alles geschah unter Nebukadnezars Vater Nabopolassar. Dann hatte man 614 Assur eingenommen, 612 Ninive, und damit verschwand das große assyrische Weltreich völlig aus der Geschichte, 612. Und Babels Macht nahm immer mehr zu. Sie waren die neue Größe, mit der zu rechnen war. Und schließlich ist dann im Mai, Juni 605 Ägypten fällig. Und von Ägypten aus marschiert die babylonische Armee weiter Richtung Syrien und Israel. Das waren Vasallen Ägyptens gewesen. Und als Ägyptens Macht zerbrach, waren auch Israel und Syrien den Babyloniern hilflos ausgeliefert. Und noch während dieses Feldzuges im August 605 stirbt der babylonische König Nabopolassar und sein Sohn Nebukadnezar sichert sich die Thronfolge. Das ist hier der Nebukadnezar aus unserem Vers. Er setzt den Siegeszug des Vaters fort, er schickt seine Truppen gegen Israel und dort trifft er dann auf den jüdischen König Jojakim. Auch über Jojakim wissen wir so einiges. Können Sie nachlesen im 2. Königebuch, Kapitel 23, Abvers 36. Er war eingesetzt von Ägyptens Gnaden, dieser Jojakim. Er war gottlos bis auf die Knochen. Er richtete sich nicht nach dem Wort Gottes. Er praktizierte Götzendienst. Er verfolgte den Propheten Jeremia und verbrannte dessen erste Schriften. Er machte Israel vollends zu einer Bananenrepublik, in der nicht Gerechtigkeit herrschte, sondern Gewalt und Betrug das öffentliche Leben bestimmten. So viel zu Jojakim. Und als Ägypten dann besiegt wird, wackelt auch Jojakims Stuhl, geht es ihm mit an den Kragen. Und nun ist spannend, wie genau hier die Datierung erfolgt. Wir lesen in diesem Vers im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims. Nun sind Kritiker gekommen und haben gesagt, naja, da sieht man mal, wie ungenau Daniel berichtet. Wenn man Jeremia 46, Vers 2 liest, dann steht da ganz was anderes. Dann heißt das, Nebukadnezar, der König von Babel, schlug im vierten Jahr Jojakims den König. Nebukadnezar, der König von Babel, schlug im vierten Jahr Jojakims das ägyptische Heer. Ja, ist es nun das dritte Jahr Jojakims oder das vierte Jahr? Ein Widerspruch zwischen Daniel und Jeremia? Die Sache ist ganz einfach. Jeremia praktiziert hier die hebräische Zählweise. Und bei der hebräischen Zählweise zählt das Jahr der Thronbesteigung mit. Daniel, der ja aus babylonischer Perspektive schon schreibt, verwendet die babylonische Zählweise. Und die Babylonier zählen immer so, da kommt erst das Thronbesteigungsjahr und das nächste Jahr wird erst als das erste Jahr der richtigen Regentschaft gezählt. Wenn man also sagt, Joachim kam 608 an die Macht, dann heißt das nach der hebräischen Zählweise 608, 607, 606, 605. Und dann heißt das nach der babylonischen Zählweise, 608 ist das Jahr der Thronbesteigung und dann ist 607 das erste Jahr, 606 das zweite Jahr, 605 das dritte Jahr. Es ist also völlig identisch. Das vierte Jahr nach der hebräischen Zählung ist exakt das dritte Jahr nach der babylonischen Zählung. Und deswegen muss hier bei Daniel, der aus babylonischer Perspektive schreibt, stehen im dritten Regierungsjahr Joachims. 605 vor Christus. Ein Beispiel dafür, wie korrekt Daniel auch in historischer Hinsicht berichtet. Und nun belagert Nebukadnezar Jerusalem, Vers 2. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Haus Gottes. Die ließ er ins Land Shinar, also Babylon, bringen, in den Tempel seines Gottes und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Sie sehen, Joachims geborgte Macht von Ägyptens Gnaden ist am Ende. Er wird, wie wir aus dem zweiten Chronikbuch wissen, zunächst verhaftet und in Ketten gelegt durch die Babylonier. Er darf dann aber in Jerusalem bleiben und unter strengen Auflagen einem Vasallenregime weiterhin vorstehen. Aber er hat sehr viel Macht eingebüßt, im Gegensatz zu seinem Komplott mit den Ägyptern. Etwas anderes nimmt Nebukadnezar mit nach Babylonien, sehen Sie hier im Vers 2. Er nimmt nämlich Teile der Tempelgeräte mit, Teile des Tempelschatzes heißt das. Und das ist interessant, es erfolgt ja 605 die erste Deportationswelle von Jerusalem nach Babylonien. Da werden die ersten Teile des Tempelschatzes mitgenommen, 597 weitere Teile und 587 mit der dritten Deportationswelle nochmal quasi Reste des Tempelschatzes. Es wird alles schön fein säuberlich nach Babylonien transportiert und ich denke, Nebukadnezar setzt hier auch auf die demoralisierende Wirkung dieses Verhaltens. Er sagt, seht mal, euer Gott kann nicht mal seinen eigenen Tempel beschützen. Er kann nicht mal seinen eigenen Tempelschatz verteidigen. Ich gehe hier rein, ich lasse die Muskeln spielen im Tempel Israels und ich nehme das mit und opfere es dann gewissermaßen meinem Gott. Und sein Gott, das war höchstwahrscheinlich Marduk. Marduk, der Gott, den Nebukadnezar nach allem, was wir wissen, bevorzugt hat. Es gibt eine interessante babylonische Urkunde, in der Nebukadnezar Folgendes von sich sagt, und das bestätigt die Darstellung bei Daniel. Da sagt Nebukadnezar, Zitat, Silber, Gold, kostbare Edelsteine brachte ich in meine Stadt vor ihn, nämlich vor den Gott Marduk. Und in dem Zusammenhang werden dann auch Tempelgeräte aufgezählt, die er mitgenommen hat, um sie in seine eigenen religiösen Gebäude hineinzubringen. Und damit, mit diesen ersten beiden Versen, ist jetzt der große Bogen gespannt, unter dem die folgenden Ereignisse passieren werden. In diesen ersten beiden Versen wird gewissermaßen die Bühne aufgebaut, auf der sich das Drama des Daniel-Buches dann abspielen wird. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, 605 wissen Sie jetzt, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und ein Teil der Geräte aus dem Haus Gottes, die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und jetzt erweist sich Nebukadnezar als ein Stratege mit Weitblick. Es stellt sich nämlich die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Region langfristig in meinen Machtbereich integriert wird? Wie kann ich die wertvollsten Ressourcen dieses Landes am effektivsten für mein eigenes Reich nutzen und einsetzen? Und dabei kommen jetzt die jungen jüdischen Männer in den Blick, also die Nachwuchselite aus Israel, Vers 3. Und der König Nebukadnezar sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären könnte auch sagen intelligent, also fähig an des Königshof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Und unter ihnen waren aus Juda Daniel, Chanania, Michael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Chanania Shadrach und Michael Meshach und Asaria Abednego. Der Plan ist durchaus clever. Nebukadnezar sagt sich, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Und dabei entpuppt sich jetzt der totalitäre Charakter des Babel-Regimes. Das Erste, was mit diesen jungen Männern passiert, sie werden verschleppt. Erstens also verschleppt. Gleich mit der ersten Deportationswelle bringt man sie nach Babylonien. Als Geiseln nimmt Nebukadnezar also nicht irgendwelche, sondern er nimmt gezielt junge Männer, wir würden sagen, aus gutem Hause. Nämlich, wie Vers 3 sagt, aus den königlichen Familien und aus den Adelsgeschlechtern. Aber Nebukadnezar geht es nicht nur um die Herkunft, sondern es geht ihm auch um Ausstrahlung, um Begabung, um Leistungsfähigkeit. Wenn man diese Auswahlkriterien liest, dann entspricht das genau den Maßstäben, die auch, das wissen wir aus anderen Quellen, an den babylonischen Priesternachwuchs angelegt werden. Da heißt es zum Beispiel in einer solchen Quelle, sie sollen sein edler Abkunft, aus altem Geschlecht, von priesterlichem Geblüt, körperlich gesund und normal, sowie in der religiösen Lehre bewandert. Das waren so die Wertvorstellungen, die Kriterien, die Babel schon damals anlegte. So waren zukünftige Führungskräfte gedacht. Und besonders ist interessant, wie hier die geistigen, die intellektuellen Fähigkeiten betont werden. In der Menge-Übersetzung dieses Verses, also in der Menge-Bibel, wird das nochmal besonders deutlich. Ich lese Ihnen die Übersetzung nochmal vor. Und zwar, sie sollen kommen aus dem königlichen Geschlecht und auch aus den vornehmsten Familien, Jünglinge, die frei von jedem körperlichen Fehler wären und ein schönes Äußeres, eine reiche Begabung, eine gute Vorbildung und ein leichtes Fassungsvermögen besäßen und sich so zum Dienst im königlichen Palast eigneten. Junge Leute steht hier, die waren wahrscheinlich so zwischen 13 und 15 Jahre alt und sie werden nun abkommandiert, um in Babel an des Königshof zu dienen. Und das ist interessant, damit erfüllt sich jetzt wortwörtlich, was Jesaja etwa ein Jahrhundert vorher, der Prophet Jesaja ein Jahrhundert vorher damals dem König Hiskia gesagt hatte. Das steht im 2. Königebuch, Kapitel 20, Vers 18. Da hat Jesaja gesagt, ihr verlasst Gott und Gott wird ein Gericht über euch bringen. Und dabei wird unter anderem Folgendes passieren. Jetzt hören Sie genau, was da steht. Da sagt Jesaja, von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, werden einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel. Zu Jesajas Zeiten vorhergesagt. Und hier genau passiert es. Die jungen Männer werden aus ihren Familien herausgerissen, verschleppt und als Geiseln nach Babylonien mitgenommen. Dort angekommen unterzieht man sie sofort einem umfassenden Programm zur Umerziehung, zur ideologischen Schulung. Und dieser Vers 4 macht einen ganz strategischen Schritt deutlich, wenn es hier heißt, sie sollen also fähig werden, an des Königs Hof zu dienen und dann, und er als der oberste Kämmerer, sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Das ist der zweite Schritt. Erst werden sie verschleppt, dann werden sie zweitens verbildet. Nebukadnezar würde natürlich sagen, nee, sie werden gebildet. Wir lassen ihnen die beste Ausbildung zukommen, die es gibt. Aber aus Gottes Sicht müssen wir sagen, und nicht, weil es in unsere Gliederung so schön reinpasst, sie werden umgepolt, sie werden verbildet. Der oberste Kämmerer soll sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Mit dieser Formulierung, Schrift und Sprache der Chaldäer, ist die gesamte kulturelle und geistige Bildung Babyloniens gemeint. Also Schrift und Sprache der Chaldäer, das heißt nicht nur, sie sollen lesen und schreiben lernen, damit sie am Hof dann Formulare ausfüllen können. Dafür brauchten sie nicht so eine aufwendige Ausbildung. Nein, Schrift und Sprache der Chaldäer heißt vielfältige Kultur, groß ausgedehnte Wissenschaft. Dafür waren die Babylonier bekannt. Und darin sollen die Jungs nun unterwiesen werden, davon sollen sie aber auch überzeugt werden. Sie müssen wissen, es gab eine reichhaltige Literatur schon damals in Babylon. Zum Beispiel eine reichhaltige historische Literatur über Schlachten, über Architektur, über große Bauwerke und wer diese errichtet hatte. Aber es gab auch in dieser Literatur viele esoterische Themen. Traumdeutung zum Beispiel hatte eine sehr prominente Stellung im damaligen Wissenschaftskanon. Und von Nebukadnezar gibt es folgende Aussage, da schrieb er einmal, alle meine kostbaren Arbeiten schrieb ich auf eine Tafel und stellte sie auf für die Nachwelt. Alle meine Werke, die ich auf die Tafel geschrieben habe, sollen die Verständigen lesen und der Herrlichkeit der großen Götter gedenken. Und Sie merken schon, viele dieser Themen in der Literatur, die die vier Jungs jetzt studieren werden und weitere Jungs aus Judäa, die waren religiös bestimmt oder zumindest religiös beeinflusst. Etwa Astrologie und Astronomie gingen fließend ineinander über. Physik und Okkultismus, wenn Sie so wollen. Chemie und Alchemie, da waren die Grenzen sehr fließend. Und in dieses geistige und geistliche Milieu sollen die jüdischen Männer nun tief eingetaucht werden. Man will sie so richtig babylonisch einfärben. Denn was nützen einem die klügsten Männer, wenn sie sich nicht bewusst ins neue System hineinfügen? Was jetzt gebraucht wird, ist ein gründlicher Prozess, wir würden sagen der Re-Education, also der Umerziehung. Sie müssen weltanschaulich auf Linie gebracht werden. Es geht darum, ihr Herz zu gewinnen und ihr Denken zu lenken. Andernfalls wären sie höchstens ein gefährliches, kritisches Potenzial. Überlegen Sie mal, einen Nährboden für unangepasste, revolutionäre Gedanken. Und das wäre nun wirklich das Letzte, was der Diktator Nebukadnezar brauchen könnte. Selbstständig denkende junge Leute, wo kämen wir da hin? Wenn die jungen Leute selbstständig in ihren alten Maßstäben weiterdenken würden, dann könnte hier eine Oppositionsgruppe entstehen, die nach und nach an Einfluss gewinnt. Das darf nicht sein. Und darum dieser umfassende Umerziehungsprozess. Überlegen Sie mal, was für Einflüsse da auf Daniel und seine Freunde eingestürmt sind. Und was Nebukadnezar hier mit den jungen Männern Israels macht, das ist im übertragenen Sinne ein Beispiel dafür, wie die Christen und besonders die jungen Christen bis heute von einem System indoktriniert werden. Und dieses System nennt die Bibel die Welt. Man könnte auch sagen, der Zeitgeist. Oder die dominierenden Weltanschauungen unserer Zeit. Es besteht, und gerade auf unsere jungen Leute, ein starker Anpassungsdruck in unserer Gesellschaft. Und dieser Anpassungsdruck zielt zunächst mal auf ihr Denken und auf ihr Empfinden und auf die ganze Art und Weise, mit der sie die Welt sehen und beobachten. Und da werden uns so viele scheinbare Selbstverständlichkeiten unter die Weste gejubelt, so als gäbe es darüber gar nichts mehr zu diskutieren. Zum Beispiel wachsen unsere jungen Leute auf mit diesem Empfinden, dass Wahrheit immer relativ sei. Dieser postmoderne Gedanke, die Wahrheit gibt es doch nicht. Jeder kann seine Position vortragen. Das ist Konsens. Dass es eine verbindliche Wahrheit geben könnte, ist kaum noch vorstellbar vom Lebens- und Denkgefühl her heute. Oder denken Sie an das Thema Homosexualität. Das ist ganz selbstverständlich, dass das alles zu tolerieren sei, in dem Sinne, dass es letztlich gleichwertig wäre und dass man nicht sagen darf, das sei Sünde. Verstehen Sie, vor 10, 20 Jahren vielleicht, da gab es in unserer Gesellschaft noch eine andere Stimmung zu diesem Thema. Heute ist es so, dass man sich schon fast daran gewöhnt, wie normal das ist. Oder dass die jungen Leute schon zusammen leben und zusammen schlafen, bevor sie heiraten. Das ist alles so normal, das wird überhaupt nicht mehr reflektiert, das wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Das gehört einfach dazu, das saugt man auf. Ein starker Anpassungsdruck. Und leider sind auch viele Christen so naiv, dass sie gar nicht merken, welche starken Einflüsse durch unsere Kultur auf uns ausgeübt werden. Durch das, was wir lesen, in den Romanen etwa, durch das, was wir in den Filmen sehen, im Fernsehen und im Kino, durch das, was mit mancher Musik uns nahegebracht wird. Das ist nicht alles einfach wertneutral, das ist nicht einfach alles nur Unterhaltung, man guckt sich's eben an und das war's. Da werden Botschaften verpackt. Und wenn der Kommissar, sage ich mal, irgendein Kommissar in irgendeiner Serie vor vielen Jahren noch in der Regel als treusorgender Familienvater oder knurriges Single dargestellt wurde, dann sind es heute nicht selten eben ja, entweder Homosexuelle oder es sind Leute, die von einem Bett in das nächste springen und dadurch als besonders flott gelten und deren Lebensstil, deren lockerer Lebensstil geradezu im Kontrast zu ihrer ordnungssichernden Aufgabe steht. Das vermittelt Botschaften, das prägt Einstellungen, das wird uns in unseren Gedanken beeinflussen, wenn wir uns nicht bewusst kritisch damit auseinandersetzen. Und da ist es so wichtig, dass das Urteilsvermögen unserer Leute und unser eigenes Urteilsvermögen ausgebildet wird, geschult wird an der Bibel, an der Wahrheit des lebendigen Gottes. Dass wir uns nicht einfach irgendwelche Thesen und Meinungen als selbstverständlich unterjubeln lassen, sondern dass wir wirklich in der Lage sind und dass wir auch unsere jungen Leute in die Lage versetzen, kritisch zu prüfen, mit guten Argumenten zu Beurteilungen zu kommen. Die babylonische Wissenschaft war alles andere als neutral oder objektiv. Und die humanistische Bildung und Wissenschaft ist auch nicht neutral oder objektiv. Da gibt es so viele ideologische, religiöse Zutaten. Und das ist nicht immer alles leicht zu durchschauen. Sicher, sicher wird da viel, viel Nützliches zu lernen sein an der Akademie von Babylon. Daniel wusste bestimmt von Mose. Überlegen Sie, Mose 800 Jahre früher, wo hatte Mose seine Elite-Schule durchlaufen? Am ägyptischen Hof. Auch durchsetzt mit ägyptischer Philosophie. Aber das war keine verlorene Zeit für Mose gewesen. Das war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu seiner künftigen Lebensaufgabe. Das konnte er nutzen, er konnte das sortieren. Aber irgendwann kam der Tag, an dem Mose sich entscheiden musste zwischen Israel und Ägypten, zwischen Gott und den Götzen. Für Daniel kommt dieser Tag sehr bald, denn bei Nebukadnezar gibt es nur ganz oder gar nicht. Und Nebukadnezar will eine einigermaßen gründliche Prägung. In Vers 5 steht, 3 Jahre sollten sie erzogen werden. So lange dauert auch heute nach europäischen Vorgaben eine akademische Grundausbildung, die zum Bachelor führt. 3 Jahre ist auch der erste Ausbildungsschritt an der ART hier bei uns. Zum Bachelor-Äquivalent 3 Jahre. 3 Jahre auch am Hofe Nebukadnezars. Erst verschleppt, dann verbildet, aber auch drittens versorgt. Schauen Sie mal, das Versorgt kommt in Vers 5. Und der König bestimmte, was man ihm täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. Also zu einer umfassenden Erziehung gehört auch die Esskultur, lernen wir hier. Und die sollte ebenfalls umfassend von babylonischer Prägung bestimmt sein. Das war wahrscheinlich auch ein Zeichen guten Willens von Nebukadnezar. Er wollte die Jungs damit für sich gewinnen. Hier könnt ihr was werden, hier könnt ihr Karriere machen, hier kann es euch gut gehen. Je weicher man sie bettet, umso mehr Grund haben sie, ihren Frieden mit dem Babelsystem zu machen. Das war eine sehr interessante, unterschwellige Unterstützung dieser Umerziehung. Vergünstigungen und Geschenke bewirken oft mehr als Druck und Drohung. Wir kennen das ja. Wenn die Welt uns lockt und uns schmeichelt, ist das oft viel gefährlicher, als wenn sie uns bedroht und bedrängt. Und wenn wir Erfolg und Ruhm ernten, dann muss das für sich genommen ja noch gar nichts Schlechtes oder Ungeistliches sein. Auch Christen können in ihrem Beruf durchaus erfolgreich sein. Ist gut, wenn sie es sind. Aber wenn Erfolg und Ruhm und Anerkennung uns irgendwann so wichtig werden, dass wir bereit sind, dafür geistliche Grundsätze zu opfern, dann ist höchste Vorsicht geboten. Und wie leicht kann das passieren? Nur ein Beispiel, ich denke, so mancher Pfarrer würde vielleicht geistlich mutiger gegenüber einer liberalen Kirchenleitung handeln, wenn es nicht eine beruhigende Beamtenpension zu verlieren gäbe. Ich unterstelle das niemanden, aber ich sehe die deutliche Gefährdung, die da besteht. Und jeder von uns hat seine eigenen Gefährdungen. Und wie viele Gewissen wurden schon eingeschläfert, dadurch, dass man ihre Besitzer in ein höheres Amt gelobt hat. Der württembergische Theologe Rolf Schäfbuch hat das einmal so ausgedrückt, er hat gesagt, ab Superintendent beginnen in der Kirche die seelengefährdenden Ämter. Erst verschleppt, dann verbildet, dann versorgt und schließlich viertens und letztens vereinnahmt. Das steht in den Versen 6 bis 7. Da kriegen die neue Namen. Unter ihnen, also unter diesen Deportierten, waren aus Juda auch Daniel und seine Freunde. Also Daniel und seine Freunde sind nicht die einzigen Juden, die deportiert wurden mit dieser ersten Gruppe. Was aus den anderen geworden ist, wissen wir nicht. Aber diese 4 hier, die werden jetzt mit Namen vorgestellt, weil sie bei den folgenden Ereignissen dann eine entscheidende Rolle spielen werden. Und in diesen Sätzen sehen wir, wie unheimlich gründlich Nebukadnezars Umerziehung angelegt ist. Er versucht nicht nur ihr Herz zu gewinnen, sondern er maßt sich an, ihre Namen zu verändern. Er will ihre Identität knacken, heißt das. Namen zu verleihen. Das war ein königliches Recht. Das machte deutlich, ich habe Macht über dich. Ich kann dich aus deiner alten Geschichte herausholen und in eine neue Geschichte hineinstellen. Und schauen Sie mal, die Art und Weise, wie diese Namensänderung geschieht. Die macht klar, diese vier Jungs, die sollen mit Haut und Haar und endgültig für das babylonische System vereinnahmt werden. Alles, was an ihr früheres Leben erinnert, alles, was sie mit ihrem früheren Leben in Judäa verbindet, das will man austilgen, und zwar mit System. Daniel, der Name bedeutet, Gott ist mein Richter. In dem Sinne, Gott ist der, der mir Recht verschafft. Das ist das Programm über dem Leben Daniels. Gott ist mein Richter, er ist der, der mir Recht verschafft. Und was wird aus Daniel? Sehen Sie hin, Belshazzar. Das heißt so viel wie Bel schütze sein Leben. Bel, ein Gott Babyloniens. Es kann auch bedeuten, die weibliche Form der Göttin, also die Herrin schütze den König. Jedenfalls geht es darum, dass die Erinnerung an den lebendigen Gott Israels ausgetilgt wird. Daniel und Daniels neuer Name ihn nun unter den Schutz der babylonischen Götter stellen soll. Belshazzar. Und seinen Kollegen geht es ähnlich. Chanania, das heißt, Gott ist gnädig. Da steckt der besondere Name drin, mit dem Gott sich seinem Volk vorgestellt hat. Yahweh, Chanania, Gott ist gnädig. Und aus Chanania wird jetzt Schadrach. Das heißt, so viel wie, ich bin sehr in Ehrfurcht versetzt, also vor den Götzen. Oder es kann sogar heißen, Befehl Akkus. Akku war ein Gott in Babylonien. Akku. Hing sogar mit dem Mondgott zusammen, hat auch was mit Licht zu tun. Also, Schadrach, ich bin sehr in Ehrfurcht versetzt, oder Befehl Akkus. Und dann Michael. Michael heißt auf Deutsch, wer ist wie Gott? Dieser Mann hieß, wer ist wie Gott? Und aus Michael wird nun Meshach. Und das bedeutet, wer gehört Akku? Und dann schließlich Azaria. Azaria, Gott ist der Helfer. Da steckt wieder Yahweh drin. In dem Sinne, Gott ist mein Helfer. Und aus Azaria wird Abednego. Und das übersetzt man am besten mit Knecht des Nebo oder Nabu. Das war der besondere Götze der Gelehrten und Priester. Gott ist mein Richter, Bel schütze sein Leben. Gott ist gnädig, ich bin sehr in Ehrfurcht vor den Götzen versetzt. Michael, wer ist wie Gott? Wer gehört Akku? Gott ist mein Helfer, Knecht des Nebo. Das hat Methode. Bei allen vier jungen Männern soll der Name des wahren Gottes verschwinden und ausgetauscht werden gegen den Namen eines babylonischen Götzen. So will man sie vereinnahmen, will man sie hineinpressen in diese neue babylonische Identität. Und das alles mit dem einen großen Ziel, das in Vers 5 steht, um vor dem König zu dienen. Und zwar ungeteilt, mit ungebrochener Loyalität, ohne jegliche Kritik und Prüfung. Babel will unseren Dienst. Babel will unsere Hingabe. Babel will unser Herz, will unser Denken. Und diese totalitäre Anmaßung Babels, wir werden das noch sehen, beginnt schon im ersten Buch der Bibel, 1. Mose 11. Da geht es um den Turmbau zu Babel, die Anmaßung der menschlichen Hochmut. Und diese totalitäre Anmaßung Babels geht bis ins letzte Buch der Bibel hinein, Offenbarung 17 und 18, das System einer antichristlichen Weltherrschaft unter dem Namen Babel. Babel will unser Leben. Und die große und bange Frage des Lesers an dieser Stelle lautet zum Schluss, wie werden die vier jungen Männer nun in dieser Herausforderung bestehen können? Wie werden sie reagieren? Verschleppt, verbildet, versorgt, vereinnahmt, scheinbar schutzlos sind Daniel und seine Freunde diesem Zugriff Babylons ausgeliefert. Man könnte sagen, könnte es schlechtere Voraussetzungen geben, um im Glauben an den Gott Israels treu zu bleiben, als diese Männer haben? In 14 Tagen werden wir sehen, wie sie reagieren auf diese Versuchung. Am kommenden Sonntag findet ja unser evangelistischer Gottesdienst statt. Da predige ich über Johannes 6, die Speisung der 5000. Aber in 2 Wochen machen wir dann mit Daniel weiter und werden sagen, was tun sie jetzt? Wie werden sie sich verhalten? Und doch darf ich sie auch heute nicht nach Hause gehen lassen, ohne sie noch auf den Lichtblick hinzuweisen, der auch in diesen ersten Versen schon zu finden ist. Und der steckt genau gesagt in Vers 2. Schauen Sie noch ein letztes Mal hin, da heißt es, und der Herr gab in seine, nämlich Nebukadnezars Hand, Jojakim, den König von Juda. Und der Herr gab. Was hier geschieht, ist kein Unfall. Was hier geschieht, ist nicht die Verselbstständigung menschlicher Machtsysteme. Es steht immer noch unter der Kontrolle des lebendigen Gottes. Und der Herr gab. Verstehen Sie, so stark Nebukadnezar auch scheinen mag, er ist doch nur ein Werkzeug in der Hand Gottes. Natürlich ist Nebukadnezar voll verantwortlich für seine Taten und Planungen. Natürlich. Und wenn Gott aber diesen Prozess in der Hand hat, dann wird er auch dafür sorgen, dass die, die ihm treu sind, die Daniels, dass die mitten im Chaos bewahrt und gesegnet werden. Das werden wir auch noch sehen. Die Sache läuft Gott nicht aus dem Ruder. Das ist ganz entscheidend. Was Israel hier durchmacht, das ist eine göttliche Erziehungsmaßnahme, wenn Sie so wollen. Das ist eine schmerzliche Heilbehandlung, die lange vorher angekündigt wurde. Und Hans Dannenbaum, ein Freund von Wilhelm Busch, dem Jugendpfarrer, hat das in seiner unnachahmlichen Weise einmal so formuliert. Er hat gesagt, Gott versucht es immer zunächst auf seine sanfteste Weise. Aber wenn ein Volk auf Abwege gerät, irgendwann geht es dann weiter. Auch mit Israel ist Gott zunächst freundlich umgegangen. Aber dann greift er wie ein Operateur zum Messer und schneidet das Geschwür auf. Und das tut weh. Und so ist auch zur Zeit Daniels das Volk Israel wieder einmal unter das Skalpell des göttlichen Operateurs gekommen. Sein Messer ist in diesem Fall Babel. Gott, der Herr, ließ es zu, dass Nebukadnezar über Joachim siegte. Er ordnete dieses an. Gott hatte diesen Mann für diesen Augenblick parat. Die Operationsmesser spazieren nicht von selbst auf den Operationstisch. Nebukadnezar marschiert nicht von alleine. Er ist das Objekt in der Hand des himmlischen Chirurgen, der mit dem Messer schneiden muss. Soweit Hans Dannenbaum. Ich denke, da ist sehr gut eingefangen, dieser Satz, und Gott gab, Gott macht das. Die Sache läuft Gott nicht aus dem Ruder. Nebukadnezars Macht ist nur geduldet und nur auf Zeit verliehen. Und das will ich Ihnen sagen zum Schluss. So hat es schon ein älterer Prophet etwa 2 Jahre vorher angekündigt. Habakuk. Habakuk, das war kurz nach dem Amtsantritt Joachims, wahrscheinlich so um 607. Habakuk hat das schon gesagt, Gott wird die Babylonier schicken. Da hatte Habakuk Gott gefragt, Herr, wie kannst du das zulassen, diese Gottlosigkeit in deinem Volk? Wie kannst du das zulassen, dass die Leute sündigen, was das Zeug hält und nichts passiert? Und Gott hat gesagt, Habakuk, ruhig, warte, ich werde etwas tun. Und dann hatte Gott gesagt, Habakuk 1, ab Vers 5, ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet. Ich werde die Chaldäer erwecken. Ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, also die Chaldäer, ein anderer Name für die Babylonier, soweit die Erde ist. Und alle Festungen werden ihnen ein Scherz sein, sie werden sie einnehmen. Und alsdann brausen sie dahin wie ein Sturm und jagen weiter. Das hat Gott gesagt, etwa 2 Jahre vorher, durch Habakuk. Sie werden kommen und genauso ist es geschehen. Aber Gott hatte auch noch etwas anderes angekündigt, nämlich in Jeremia 25. Da hat Gott gesagt, es wird aber eine Grenze haben, was Babylon tut. Es wird nicht länger dauern als 70 Jahre. So können Sie es nochmal nachlesen, Jeremia 25. Der Herr hat zu euch immer wieder seine Knechte gesandt, aber ihr habt nie hören wollen. Ihr habt mir eure Ohren nicht zugekehrt. Siehe, so will ich nun kommen lassen, alle Völker des Nordens, spricht der Herr, und meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und ich will sie bringen über dieses Land und über alle diese Völker ringsrum, sodass dieses ganze Land wüst und zerstört liegen soll. Und diese ganzen Völker im Umfeld, einschließlich Israels, sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Das ist die Grenze. Und wir sehen nochmal, was zu Daniels Zeiten passiert. Das steht völlig unter der Kontrolle des lebendigen Gottes. Und er wird dafür sorgen, dass seine Kinder und dass seine Daniels die Nebukadnezars dieser Welt überwinden. Und darum schließt auch dieses erste Kapitel mit einem großen Ausblick. Darauf kommen wir nochmal, aber ich will Sie jetzt schon darauf hinweisen. Vers 21, da heißt es dann, und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Dieser Bericht beginnt mit dem Jahr 605, wo Israel eingenommen wird von Babylonien. Und er endet mit diesem Vers 21, dieses erste Kapitel. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Das ist das Jahr 539. Da ist Nebukadnezar schon längst gestorben. Und da übernehmen die Perser die Weltherrschaft von den Babyloniern. Und Daniel lebt immer noch. Wir würden sagen, er hat sie alle ausgesessen. Aber er hat sie nicht ausgesessen, er hat sie ausgebetet. Er hat aktiv die Zeit genutzt, um im Sinne Gottes zu handeln. Aber darauf will uns dieses erste Kapitel schon hinweisen. Seht, so groß die Spanne von 605 in Vers 1 bis 539 in Vers 21. Und dieses große Reich der Babylonier entsteht und vergeht. Und dann kommen die Perser und lösen es ab. Aber Daniel ist immer noch da. Daniel blieb, denn Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und liebe Leute, das ist der große Trost für unsere Situation. Das ist der große Trost für alle, die dem Gott Daniels angehören. Für alle, die sagen können, Gott ist mein Richter. Er ist derjenige, der mir Recht verschafft. Gott ist unsere Stärke. Und sehen Sie, dass Gott das auflöst, das geschieht nicht immer sofort. Das kann Jahrzehnte dauern. Aber auch während dieser 70 Jahre bleibt Daniel immer unter Gottes Schutz. Das werden wir sehen in den nächsten Monaten. Und auch in diesen 70 schweren Jahren bleibt Daniel immer in Gottes Nähe. So haben es viele Christen auch seitdem erlebt. Und deswegen will ich zum Schluss diese Begebenheit Ihnen erzählen, von der Wilhelm Busch berichtet hat, der ja zusammen mit vielen Freunden und Kollegen während der Nazi-Zeit verfolgt worden ist, weil sie sich treu in der Öffentlichkeit zum Evangelium bekannt haben und allen möglichen Predigtverboten getrotzt haben. Und auch sie hatten so einen Nebukadnezar gegen sich, der eine totalitäre Bestimmung des Denkens aller erzwingen wollte. Und dann wurden sie manchmal ins Gefängnis geschmissen, auch Wilhelm Busch und sein Bruder Johannes. Und so erzählt er einmal, mein Bruder Johannes war einmal wieder verhaftet worden und in Bochum ins Gefängnis gekommen. Und als ich ihn abholte, da erzählte er mir, 2 Tage lang hätte ihn eine abgrundtiefe Verzweiflung und Angst gepackt. Aber dann hätte Gott ihm das Ohr geöffnet und zu ihm geredet. Und er hätte Christus als seinen Retter und Heiland so deutlich erfahren. Und dann erzählt er folgendes Erlebnis. Neben dem Polizeipräsidium führte eine kleine Treppe von 3 Stufen auf die Straße hinaus. Es war eine Marmor- oder Kunststeintreppe und ziemlich glatt. Man hatte meinen Bruder abends verhaftet. Und wenn so ein bekannter Pfarrer in den Knast kam, gab es immer eine große Aufregung. Das stand sofort in den ausländischen Zeitungen der Schweiz, in Dänemark, in Holland. Und so war bei den Beamten dort eine ziemliche Aufregung und Diskussion entstanden über die Frage, ist es nun richtig, diesen Pfarrer Johannes Busch einzusperren oder ist es nicht richtig? Und einer von ihnen schrie, es ist richtig, dem Pfaffen gehört das Maul gestopft. Dieser Schreier nun geht an jenem Abend aus dem Präsidium. Irgendjemand hat eine Bananenschale auf diese 3 Stufen geworfen. Der Mann rutscht auf diesen Stufen so unglücklich aus, dass er mit dem Kopf hinten aufschlägt und sofort tot ist. Wilhelm Busch sagt, können Sie sich diese Situation vorstellen? Da wurde ein Pfarrer eingeliefert, den man als Zeugen Jesu Christi kennt. Und ein SS-Mann schreit, es ist richtig, ihn einzusperren. Und eine halbe Stunde später liegt dieser Mann tot auf der Treppe. Natürlich können Sie sagen, das war Zufall. Klar, das könnte ich Ihnen nicht widerlegen. Aber das weiß ich, dass die Gestapo-Beamten nicht mehr an Zufall glaubten. Mein Bruder sagte, da fing die Seelsorge an. Einer nach dem anderen dieser Beamten kam völlig aufgelöst zu mir und fragte, sagen Sie, gibt es einen Gott, der töten kann? Tja, und das ist noch ein Kinderspiel, sagte ich, auf der Treppe ausrutschen und tot sein. Aber was kommt dann? Antwortete mein Bruder. Wie sollen wir denn errettet werden? Und mein Bruder sagte, die paar Tage in diesem Gefängnis waren eine Evangelisation, wie ich in meinem ganzen Leben noch keine erlebt habe. Gott behält die Kontrolle. Und all die Machthaber, die Großen und die Kleinen, sie dürfen nur so weit, wie er zulässt. Sie sind auch in seiner Hand. Sie sind verantwortlich für ihre bösen Taten. Aber sie dürfen nicht weiter, als Gott es zulässt. Auch Daniel hat diese Nähe des lebendigen Gottes erfahren, dort im Zentrum der babylonischen Herrschaft. Die Nehemias bzw. die Nebukadnezars dieser Welt, die können zupacken. Die können zupacken. Aber der lebendige Gott spricht das letzte Wort. Und daran wird niemand etwas ändern können. Wohl dem, der durch Jesus Christus zu diesem lebendigen Gott gehört. Amen.